SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juli und August. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und wenn wir die Voten bekommen haben, alles ausgezählt haben, gehen wir auf Reisen im Sendegebiet des Südwestrundfunks nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und wir sind nun in der Folge nun zum dritten Mal hier in Mainz und wir freuen uns sehr. Aus der Jury der SWR Bestenliste sind heute zu Gast Kirsten Vogt, Literaturkritikerin unter anderem für den Tagesspiegel. Sie ist auch bekannt als Kuratorin der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe und da macht sie herausragende Ausstellungen, die sich befassen mit den Verbindungslinien von Literatur und bildender Kunst. Eberhard Falke, Literaturkritiker für ganz, ganz viele Zeitungen und Zeitschriften. Er ist auch im Radio zu hören, beim SWR, aber auch beim Deutschlandfunk. Und literarisches Urgestein gewissermaßen, Hubert Winkels, lange Jahre der Kopf, der Leiter der Literaturredaktion des Deutschlandfunks. Und seine Rezensionen sind derzeit vor allem in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Hanna von Peinen und Vincent Dodemar lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Es ist der neue Roman des in Heidelberg geborenen Schriftstellers Albrecht Selge. Silence heißt das schmale Buch, also zu Deutsch Stille. Das ist klar, Kirsten Vogt. Der Vater dreier Kinder versucht dem Lärm der Welt und dem Krach in der eigenen Familie zu entkommen. Wie erzählt der Autor von diesen Fluchten?
Ja, er erzählt im Grunde autofiktional, wie es so schön heißt im Moment. Das heißt, dieser Albrecht, der durch die lärmende Welt geht, durch dieses farbige Rauschen von Geplapper. Albrecht Dürer hat eigentlich gesagt, ein guter Maler ist inwendig voller Figur. Und dieser Albrecht, in Klammern Selge, ist inwendig voller Lärm und voller Wörter und voller Musik und voller Geräusche. Und um ihn herum ist es auch sehr laut. Und er versucht eigentlich, Stille zu finden. Was er tut, ist, dass er seiner Familie, sich selbst, wie es an einer Stelle heißt, beim Existieren zuschaut. Also es ist ein wirklich autobiografisches, die Familie betrachten. Und es ist gleichzeitig ein Betrachten des Vaters, dessen Existenz langsam endet und in die Stille münden wird. Diese Betrachtungen verbinden sich mit dem Suchen nach Stille und auch mit Überlegungen dazu, wie wir als Menschen überhaupt den Lärm, das Leben aushalten können, ertragen können, ohne zu verzweifeln. Das ist eine der Grundfragen, der dieser Albrecht immer wieder nachgeht. Und es ist auch die Frage danach, wie wir mit unserer Angst umgehen. Es kommt dann zu einem Ende, um das vielleicht schon gleich zu sagen, das sehr tröstlich ist, obwohl das Buch mit vielen Ängsten, mit vielen Wehmutsanhäufungen sich auseinandersetzt. Denn dieser Albrecht sieht sich selber als Tropf, der vor vielem Angst hat, vor vielem sich versucht zu hüten. Er wird begreifen am Ende, dass seine Angst ihn sein Leben lang nicht verlassen wird und er findet damit fast seinen Frieden, kann man sagen.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese Prosa gestrickt ist, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman von Albrecht Selge. Es liest Vincent Dodemar. Bitte sehr.
Am Frühstückstisch sind drei Arten von Unruhe zu erleben, die später am Abend wiederkehren werden. Der 16-jährige Sohn schweigt und brummt bereits wie ein Erwachsener. Die 13-jährige Tochter brüllt immer wieder aus übervoller Seele und zieht sich wütend in ihr Zimmer zurück, das ihre Festung ist, ihr Bunker oder Labyrinth. Der 6-jährige Sohn plappert stets munter, beinahe ohne Pause. Elle ist dann schon vom Frühstückstisch aufgestanden und aus dem Haus, um zur Arbeit zu radeln. Zuvor hat sie jedem Kind noch einen Kuss gegeben. Der Große erwidert ihn pflichtgemäß, was keineswegs lieblos bedeutet. Ebenso, nur widerwilliger, die Tochter, wenn sie sich nicht gerade in Zorn und vielleicht auch Angst im Zimmer verbarrikadiert hat. Gelegentlich allerdings schenkt sie sogar impulsiv die intensivsten Umarmungen und würde in so einem Moment anscheinend am liebsten nie wieder loslassen. Der Kleine aber erledigt den Kuss und wischt sich danach rasch die Wange ab. Er hat Wichtigeres zu tun. Alles zusammengerechnet hat sich das frühere, blanke, schrille Kinderlärm in ein allgemeineres, dumpferes Grollen verwandelt. Das Grollen des Großseins, das allerdings der nachgekommene Kleine mit seiner fröhlichen Art ein wenig aufhält. Ich sehne mich dann oft nach dem Zimmer, das ich seit langem besitze oder das mich besitzt, nur fürchte ich manchmal, es ganz verloren zu haben oder von ihm verloren worden zu sein. Dann jedoch finde ich es immer wieder, findet es mich, unvorhergesehen, auf unklare Weise, es geschieht. Das Grollen hängt nach der Auskehr der Unruhe noch eine Zeit lang in der Luft, auch wenn es die Wohnung physisch verlassen hat, so wie einem früher die Ohren noch klingelten vom hohen Krach. Wie schnell sie groß werden, haben einem alle gesagt. Es ist ja einer dieser Lieblingssätze älterer Menschen. Überhaupt, wie schnell doch alles gegangen sei. Man will es nicht hören. Und hörte man zu, was wollte man mit dieser Erkenntnis schon anfangen? Wenn man es schließlich am eigenen Leben erfährt, bleibt es ja doch unbegreiflich, wie der Tod.
Vincent Dodemar las aus Silence von Albrecht Selge. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Berlin Verlag, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Hubert Winkels, wir haben jetzt so ein Gefühl bekommen für den Gedankenfluss des Erzählers, in dem im Laufe des Romans sehr viele musikalische und auch literarische Referenzen auftauchen. Ist Silence ein Buch für den gehobenen Feuilletonleser?
Das auf jeden Fall. Aber Sie insinuieren ja nur oder hauptsächlich oder wesentlich. Und das würde ich sagen, nein, wie alle guten und sehr guten Bücher ist es eins für alle Leser. Aber ich würde in diesem Fall, das ist ein Buch, das ich ganz besonders schätze, einfach mal ganz pathetisch sagen, für die Ewigkeit. Also das ist kein Buch, das so jetzt funktioniert innerhalb der nächsten 2 Monate auf dem Markt und dann ist was Neues da und dann ist es weg. Das glaube ich bei dem Buch jetzt nicht. Das jetzt zu beschreiben, was das Besondere ausmacht, ist nicht ganz leicht, obwohl Sie das schon ganz gut angedeutet haben, die verschiedenen Punkte. Vor allen Dingen natürlich das Schweigen selber als Thema. Das ist natürlich ein äußerst kompliziertes Thema, weil der Widerspruch liegt schon in sich. Also er spricht ja zu uns in dem Buch und das ist schon mal nicht Schweigen. Überhaupt, wie man schweigt, das Problem hatten ja alle Mystiker. Manche haben sich zurückgezogen in die Wüste und tatsächlich jede Kommunikation abgebrochen. Sobald sie es aber jemandem mitteilen, sind sie im Modus sozusagen des Lärms. Also wenn man Sprechen schon unter Lärm fasst und das kann man in seinem Fall machen. Der Widerspruch mit der Beschwörung des Schweigens und der Stille, die es tatsächlich gibt, diese Beschwörung, ist aber auch ganz evident in der Handlung, wenn man das Handlung nennen will. Es ist kein handlungsgetragener Roman, sondern eher ein meditativer, betrachtender Roman, weil er ununterbrochen selber als Person, also er, der so spricht, unterwegs ist zu Ereignissen, die meistens sogar akustischer Natur sind, nämlich zu Konzerten, manchmal in Oper geht. Dann erinnert er sich an Konzerte, an Musikereignisse aller Art. Er fährt durch die Republik, um Ausstellungen zu sehen, nach Bonn zu August Macke, zu James Tyrrell, nach Hannover. Er ist dauernd im ICE. Also er ist so umtriebig und setzt sich dem Lärm der Welt aus, wenn man Kunst und alles mit darunter fassen kann, dass es enorm ist. Geradezu möchte man ihn auch festhalten und sagen, bleib doch mal einen Moment zu Hause. So viel Raserei durch die Welt wundert einen ja nicht, dass es diese Nervosität gibt. Aber dieses Buch ist tatsächlich auf eine Weise total nervös. Es wechselt seine Themen unglaublich schnell, seine Betrachtungen unglaublich schnell. Es hat aber eine sehr starke Bindung all dieser Elemente, weil er es schafft. Und das mag ich wahrscheinlich am meisten daran, weil es von einer ganz konkreten, turbulenten Situation, jetzt hatten wir es ja gerade mit dem Familienleben, innerhalb von 2 Sätzen völlig plausibel nachvollziehbar, ohne dass man Zweifel hätte, zu gerade zu metaphysischen Fragen kommen kann, die sofort einleuchten. Also das meiste, wenn sowas passiert, ist ja immer so angestrengt. Ja? Wir machen jetzt eine Weisheit aus dem, was wir erlebt haben. Das tut er aber nicht. Wer das zum Beispiel kann, ist Boto Strauß. Der ist eigentlich, ob man ihn mag oder nicht, sozusagen für diese Wendung in einer Alltagssituation in eine grundsätzliche philosophische Situation sozusagen, ist eigentlich so eine Kraft, die er hat. Und die hat auf eine andere Weise auch Herr Selge. Weshalb es eben auch ein hochphilosophisches Buch ist. Er sagt ziemlich am Anfang des Buchs, natürlich ist die Kunst Und er tut nichts anderes als der Kunst hinterherjagen, das ganze Buch. Eine Deckfigur sozusagen für Religion. Und entsprechend kann man das auch in der Terminologie immer wieder finden. Es ist von Gnade der Musik die Rede, von Barmherzigkeit, von Weltbarmherzigkeit. Für mich ist das ein durch und durch religiöses Buch im Gewand des Kunstenthusiasmus. Und was wir vielleicht noch thematisieren sollten, ist, dass es das Gegenstück, die totale Erstarrung in der Kammer, in der völligen Geräuschlosigkeit schon auch gibt. Und die hat eine ganz spezielle Dimension, die ist ja auch sozusagen sexualpsychologischer Natur. Das muss man, glaube ich, noch sagen.
Vielleicht nehmen wir diesen inhaltlichen Faden auf, Eberhard Falke. Sie haben sozusagen die sexualtherapeutische, überhaupt die Frage der offenen oder geschlossenen Geschlechterverhältnisse angesprochen. Welche Rolle haben die hier für diesen Text, Herr Falke?
Offene Geschlechterverhältnisse ist natürlich ein sehr entschärftes Wort für das.
Ich wollte mich diplomatisch ausdrücken.
Womit wir es hier zu tun haben. Die Frau hat eine Beziehung mit einem sehr vitalen Menschen, was der Ehemann akzeptiert, weil er nicht gleichermaßen vital ist. Was wir bisher noch nicht gesagt haben, er ist Schriftsteller. Das soll aber jetzt kein Hinweis auf irgendwelche Potenzfragen sein. Auf der anderen Seite hat der Ehemann eine regelmäßige, wie zu einer Therapeutin, passende Beziehung zu einer Domina, von der er sich fesseln lässt, die Augen verbinden lässt und auf dem Boden rumkriecht und deren Befehlen er gehorcht. Warum macht er das, fragt man sich natürlich. Macht er das nur, um uns einen Gag zu servieren, oder macht er das aus anderen Gründen? Meine Erklärung war die, er macht es, um besser in sich hineinhören zu können, gerade in diesem etwas mystischen Sinne, den Hubert Winkels erwähnt hat. Aber ich glaube, ein Aspekt, den wir nicht unterschätzen sollten, ist dieses virtuose Switchen zwischen Alltagsbanalität und Kunstwelt. Hubert, du hast von Religion gesprochen, vollkommen okay, aber ich glaube, die Pointe kommt woanders her. Die zwei Pole, aus denen er die Zündungen erzeugt in dieser Narration, auch die er uns vorträgt und die sehr unterhaltsam ist. Wir begleiten diesen Typen durch seinen Alltag. Familientisch, Frühstück aufgehoben. Der Schriftsteller schlägt gewissermaßen die Hände über dem Kopf zusammen und fragt sich, wie er in seinen Arbeitstag hineinkommen soll. Unordnung allenthalben. Dieser Selge weiß, und er spielt es natürlich auch erzählerisch aus, wo das Leben zwickt, drückt, schmerzt und kratzt. Und das macht er glänzend, und er macht es, indem er uns zeigt, wie die Kunst dagegen wirken kann. Und zwar nicht nur die Kunst, die er selber macht, da kommt er ja kaum dazu, um uns davon erzählen zu können, sondern die Kunst, dieses reiche Repertoire von Dingen, der interessiert sich für Ausstellungen, er besucht Konzerte, Opern und so weiter und so fort. Also es ist auch ein Roman voller Anspielungen auf bedeutende Werke der europäischen und darüber hinausreichenden Kunstgeschichte. Und diese Spannung, die finde ich eigentlich so charmant an diesem Buch, die er dann wiederum auf eine fast kabarettistische Weise ironisiert, wenn es ins Höhere geht, indem er solche Kofferwörter erfindet wie Nebenempfindlichkeiten. Das sind natürlich die Sachen, die am Frühstückstisch mit der Tochter stattfinden oder mit der Beschreibung seines Daseins als privilegierte Wesenskümmerlichkeit, als Mitteleuropäer, als Westeuropäer. Und diese Pointen, die gefallen mir sehr gut, auch wenn die natürlich sehr rhetorisch sind.
Ich würde gerne mal einhaken. Ich habe mir auch einige dieser Pointen aufgeschrieben und dachte mir, der Selger ist fast sowas wie ein Meister des Witzelvergleichs. An einer Stelle heißt es, im Alkoholismus gleicht der Literaturbetrieb der 70er Jahre CDU. Also, Frau Vogt, finden Sie das witzig?
Weiß ich nicht, kenne die CDU der 70er Jahre auch ehrlich gesagt nicht so.
Ja, das zieht sich natürlich schon auch als ein Stilprinzip durch.
Ja, aber das Witzel, ich könnte jetzt ganz viele von mir rausgeschrieben
Sätze zitieren. Auch so auf dem Niveau?
Nein, auf dem genau anderen Niveau, weil es ist wirklich ein Buch, was die letzten Fragen, und zwar ständig, alltäglich, minütlich behandelt. Und genau das ist alles ja richtig schon analysiert und gesagt worden. Die Trostfunktion der Kunst, das Geborgenheitsgefühl, was einen überhaupt am Leben halten kann, so einen Tropf Und wir sind ja alle Tröpfe in dieser Sicht, ja, die er hier formuliert. Das ist die Kunst. Das sind Momente, in denen er in eine Installation von James Turrell hineinguckt und in diesem Licht sich geborgen fühlt, aufgehoben fühlt. Das kann eine Bruckner-Musik sein, das kann eine Beethoven-Sinfonie sein. Oder es kann ein in die Kirche gehen sein, wo das Licht plötzlich ausgeht und er das Gefühl hat, er ist umgeben, Zeitreise, von den Menschen, die früher hier gebetet haben, die früher hier waren. Also er macht ein Kontinuum auf, sozusagen die Keimzelle Familie, und dann geht es aber, er identifiziert sich mit einem Karthager, der mit Hannibal über die Alpen gekommen ist, und da sitzt er in einem Wald im Dunkeln und plötzlich sieht er sich im Strom der Menschheit, sage ich mal, und den trägt und vermittelt natürlich die Kultur. Das heißt, in der Kultur kann ich heimisch werden, kann ich Trost finden, kann ich meine Ängste überwinden. Und er sucht ja diese Angst auch immer wieder bei der Domina. Es ist ja eine Angstlust, die er auch da befriedigt mit ihr, nicht so nach Regeln. Also man ist nicht ganz ausgesetzt. Das finde ich so faszinierend, dass er ganz viele Antworten auf diese Fragen gibt. Wie halten wir es eigentlich aus? Wie verzweifeln wir nicht? Und er sagt dann sogar am Ende, wenn er seine Kinder anschaut und denkt, ihr werdet alt werden und sterben, wie kann ein Elternteil diesen schrecklichen Gedanken überhaupt ertragen? Beide Eltern sterben ja, seine, die Mutter ist gerade gestorben, der Vater wird sterben am Ende. Und dann sagt er, wenn du, Kind, längst nicht mehr jung, einst deinen hinfälligen Vater quälend langsam zugrunde gehen sehen wirst, dann werden eure Leben gelungen sein. Und in diesem Augenblick war ich selbst mit meinem Leben, mit seiner abstrusen und sadistischen Vergänglichkeit und mit seiner unausschöpfbaren Schönheit versöhnt. Also finde ich schon fantastisch, muss ich sagen.
Ich würde das gerne als Schlüsselszene, sogar wenn man überhaupt sowas in dem Buch finden kann, das so tut, als ob es ganz viele gäbe, sozusagen ansehen, genau diese Stelle, die Sie jetzt vorgetragen haben, weil in diesem größten Schmerzbild, wenn man so will, sich selber unter Leiden vergehen sehend in den Augen des Kindes. Ein Trost, würde das Wort würde ich gar nicht benutzen, wenn man so will, die Conditio Humana überhaupt ansichtig wird. Also ich würde auch gar nicht davon reden, dass er kompensiert oder die Kunst Trost bietet, sondern sie führt einen genau in diesen Zwiespalt, aus dem man nicht rauskommt. Er ist natürlich ein extrem melancholischer Mensch, auch ein fatalistischer Mensch. Er ist auch ein tief trauriger Mensch. Aber er kann in angesichts des Grauens, das faktisch unser Leben und unsere Existenz ist, erkennen, dass das unsere Existenz ist. Also immer noch mal sehen, dass es das ist, was wir sind. Und an der schieren Tatsache, dass wir es sind, ja, ein Einssein mit der Situation akzeptieren. Also mit dem Schrecken, den wir selber sind, ein Einssein. Und das vermittelt er in diesem Fall ausnahmsweise mal richtig explizit in ihrem Zitat. Das tut aber das ganze Buch. Man weiß eigentlich gar nicht, ist es ein Buch, das vom Glück erzählt, oder ist es eins, was von Schmerz und Trauer erzählt? Und ich glaube, dass es das in einem und demselben Zug beides tut.
Ich merke schon, man kann sehr beredt über das Schweigen diskutieren. Silence von Albrecht Selge, erschienen bei Rowohlt Berlin, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 5 und zu einem, ich würde sagen, grundlegenden Werk des dokumentarischen Erzählens. 74 heißt das Buch von Ronja Othmann aus dem Rowohlt Verlag, das vom Genozid an den Jesiden erzählt, verübt 2014 von den Terroristen des sogenannten Islamischen Staat. Hubert Winkels, vielleicht erklären Sie kurz, was kennzeichnet die Jesiden und wie erzählt nun Ronja Othmann über die Verbrechen an dieser ethnisch-religiösen Gemeinschaft?
Also vielleicht sage ich mal zum Titel was. 74 bezieht sich auf den Ausdruck 74. Ferman, und Ferman ist wieder der jesidische Begriff für Völkermord, und die Jesiden zählen in ihrer Geschichte 74 Völkermorde. Der jüngste von 2014, Mai 2014, ist auch von der UN anerkannt als Völkermord. Der Deutsche Bundestag hat darüber befunden und es ebenfalls als Völkermord erklärt. Also das ist jetzt keine Übertreibung sozusagen von ihrer Seite. Wobei man allein ja schon lange stutzen muss, wenn ein Volk von sich sagt, es sind 74 Mal der Versuch, sie auszulöschen, ausgesetzt gewesen. Wieso weiß man das nicht, ist ja die nächste Frage, die man als Leser hat. Wieso ist mir das denn nicht bewusst? Übrigens, de facto leben die meisten Jesiden auf dieser Welt in Deutschland. Also mehr als im jesidischen Gebiet, in Syrien, Irak, Türkei, im kurdischen Teil von der Türkei. Mittlerweile, es sind auch nicht viel mehr als 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die sich aber auch noch als Gemeinschaft auflösen, weil sie strenge Heiratsregeln haben. Als Jeside gilt nur, wer einen jesidischen Vater und Mutter hat. Das gilt natürlich für alle in der Diaspora schon gar nicht mehr. Also es wird sie auch nicht mehr lange geben, wenn nicht irgendwie eine extrem strikte Politik eingehalten werden kann, was aber nicht kann, weil sie ja weiter verfolgt sind. Sie sind ja auch unter den Kurden nicht beliebt, von den Türken nicht, von den Syrern nicht. Kurzum, dieses jesidische Volk lebt in einer wirklich gottverfluchten Gegend, muss man im Angesicht der letzten 20, 30 Jahre Weltpolitik sagen, wie in allen brutalen Stürmen der Weltpolitik ausgesetzt. Und sie ist in Deutschland geboren, ist die Tochter eines jesidischen Mannes, auch gar nicht ganz leicht, weil er sich nicht so Batu verstehen will, in einer deutschen Mutter, und ist sehr oft hingereist und hat nach und nach, es gab schon mal ein Buch, das sie darüber geschrieben hat, Die Sommer, nach und nach begriffen, glaube ich, oder Stück für Stück sich erarbeitet, was sich da abgespielt hat und immer noch abspielt. Und das ist dokumentiert und erzählt in diesem Buch 74.
Wir werden gleich noch in die Details gehen, aber wir hören jetzt zunächst einmal einen Ausschnitt aus dem Roman von Ronja Othmann. Es liest Hanna von Pein aus 74. Bitte sehr.
Wieder leihe ich mir in der Bibliothek Bücher aus mit Titeln wie »Im Kopf des Terrors«, »Islamischer Staat«, »Die Sprache des Terrors«, »Die Psychologie des IS«, »Die Logik der Massenmörder«. Ich lese die Bücher, fotografiere Seiten ab, wenn ich etwas lese, von dem ich denke, dass es mir etwas erklärt. Ich gebe die Bücher wieder zurück. »Er wird mir gegenüber sitzen«, schreibe ich. »Der Terrorist«, schreibe ich. »Der Mörder«, »Der Verbrecher«, und entscheide mich für »Täter«. In welcher Sprache würde ich mit ihm sprechen? Ich schreibe, sie wird mir gegenüber sitzen. Ich schreibe, die Täterin. Vielleicht sprechen wir dieselbe Sprache, sie und ich. Der Tisch als einzige Verbindung zwischen uns und vielleicht die gemeinsame Sprache. Warum hast du es getan? Werde ich fragen. Nein, ich werde nicht fragen, warum hast du es getan? Sie hat es getan. Und weil es keinen Grund gibt, weil der Grund keine Rolle spielt, werde ich nicht danach fragen. Jennifer und ich werden uns gegenüber sitzen, schreibe ich. Jennifer ist 27 Jahre alt, ich bin 26 Jahre alt. Sie trägt eine Brille wie ich. Ihre Haare sind zu einem Zopf gebunden, der ihr bis zur Hüfte reicht. Jennifer und ich werden dieselbe Sprache sprechen. Der Tisch wird zwischen uns sein und die deutsche Sprache. Jennifers Mann hat ein Kind im Hof angebunden, in der Sonne. Ein 5-jähriges Mädchen, lese ich. Ein jesidisches Mädchen. Jennifer und ihr Mann haben sie Rania genannt, doch ihr Name war Reda Saido. Jennifer hat das Kind dort gelassen, das Mädchen, im Hof angebunden, ist verdurstet. Jennifer kommt aus Niedersachsen, lese ich. Meine Tante und mein Onkel, meine Cousine und meine beiden Cousins leben auch in Niedersachsen. Jennifer ist also aus Niedersachsen nach Syrien und in den Irak gereist, aus Niedersachsen, wo auch meine jesidische Tante, mein Onkel, meine Cousine und meine beiden Cousins leben, um dann im Irak ein 5-jähriges jesidisches Mädchen im Hof angebunden verdursten zu lassen. Ich lese, Jennifer ist Mitglied der Hisba gewesen, der Sittenpolizei der IS. Ich sage mir, es gibt nichts, was ich mit Jennifer zu bereden hätte. Jennifer und ich, sage ich mir, haben uns nichts zu sagen.
Hanna von Pein las aus 74 von Ronja Othmann, erschienen im Rowohlt Verlag. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Eberhard Falke, zu Beginn heißt es in dem Buch Die Sprachlosigkeit, ich zitiere, strukturiert den geschriebenen Text, legt seine Grammatik fest, seine Form, seine Worte. Was bedeutet das und wie drückt sich diese Sprachlosigkeit konkret in den immerhin 500 Seiten starken Roman aus?
Wenn ich daran anknüpfe, was wir gerade gehört haben, wurde immer wieder gesagt von der Autorin, ich schreibe, und dann hat sie etwas zitiert. Das ist so ein Stilelement, das sie durch das ganze Buch hindurch zieht, um deutlich zu machen, dass sie uns nicht in ein illusionäres, direktes Verhältnis zu dem Geschehen bringen will, sondern sie will uns sozusagen transparent machen, dass sie recherchiert. Die Frage der Unaussprechbarkeit der ungeheuren Grauen ist natürlich eine interessante Frage. Darüber wurde ja auch schon beim Bachmann unter deiner Ägide, Hubert, Wettbewerb diskutiert. Ich halte das offen gestanden für einen rhetorischen Ausdruck des Entsetzens, aber nicht für ein wirkliches Argument, dass etwas nicht ausdrückbar ist. Denn Literatur kann natürlich bestimmte Dinge, und das gilt für die Liebe genauso wie für extreme Gräuel, nicht unmittelbar repräsentieren, sondern immer nur umschreiben. Und das tut sie ja auch, indem sie 500 Seiten darüber schreibt. Der Vorzug dieses Buches für mein Gefühl besteht darin, dass sie uns nicht in ein illusionäres Verhältnis zu den Schilderungen setzt, wie es eigentlich die Romangattungsbezeichnung auf dem Titel insinuiert. Es ist kein Roman. Sondern sie zeigt uns eine unglaublich anstrengende und auch eklatante und eigentlich katastrophale Ungleichzeitigkeit einer jungen Frau, die in Deutschland lebt, die in Bibliotheken geht und die gleichzeitig im Bewusstsein hat, dass ihr Volk verfolgt wird bis hin zur Vernichtung. Und das ist diese große Spanne, die wir verarbeiten müssen und die auch sie verarbeiten muss. Und davon gibt sie ein sehr gutes Bild.
Kirsten Vogt, vielleicht bleiben wir bei dem Thema. Ebert Falk hat gesagt, es ist gar kein Roman. Sie schreibt sehr viel über ihren Stil und wie sie das Buch angelegt hat. Da lese ich zum Beispiel den Satz, was ich schreibe, hat keine Ordnung. Worte, Sätze, die abbrechen, im Nichts verlaufen. Und später heißt es, ich habe keine Sprache. Man weiß da sehr genau, was die Autorin meint. Aber die Frage ist natürlich, stimmt das überhaupt? Denn sie hat ja eine Sprache. Was kennzeichnet ihren Stil? Mal abgesehen von dem wiederholenden Ich schreibe. Sie arbeitet ja doch mit erstaunlich vielen Stilmitteln und Stilelementen.
Ja, sie beschreibt mit vielen verschiedenen Methoden natürlich diesen Genozid, indem sie recherchiert, indem sie liest, indem sie Texte rezipiert. Aber sie führt quasi Interviews. Sie reist mit ihrem Vater an die Orte des Grauens. Das ist eine Art der Oral History Recherche, die sie macht. Und dann reflektiert sie den Schreibprozess immer wieder mit, indem sie auch Dinge wiederholt schreibt, neu schreibt, tatsächlich mit der Absicht, die Wahrheit zu formulieren, was natürlich sie ist so reflektiert, dass sie weiß, wie naiv das ist. Und deshalb muss man viele Wahrheiten versuchen zu schreiben oder die Wahrheit perspektivisch zu umkreisen. Was sie auch resümiert ist, dass diese, und da ist dieses Adäquanzverhältnis durchaus gewahrt zwischen dem schrecklichen Inhalt und der Form, dass dieser Roman oder dieser literarisierende Text, dass er ein Trümmerfeld ist. Das sagt sie mehrfach. Es ist ein Trümmerfeld. Und da ist wirklich diese Adäquanz da. Es ist auch ihr eigener Anspruch sozusagen. Dem kommt sie auch nach, dass sie nämlich immer wieder versucht zu sagen, wie überwältigt sie von diesem Stoff eigentlich ist. Und dieser Stoff, und das ist auch eine der Botschaften des Textes, ist nicht zu bewältigen. Und die Erfahrung macht man eigentlich als Leserin auch. Also das ist nicht nur, was den Inhalt angeht, auch die Form macht es einem bewusst nicht leicht. Also es wird einem nicht geholfen, diese Gräuel zu konsumieren, sage ich jetzt.
Ebert Falke hat es gerade eben schon angedeutet. Einen Ausschnitt aus 74 hat Ronja Othmann, 2019 war es, beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgetragen. Hubert Winkels war da noch Jurypräsident und es gab eine wilde Diskussion. Ich erinnere mich daran, denn einige Literaturkritiker fühlten sich nicht zuständig für diese Textform und argumentierten sinngemäß, sie seien emotional erpresst. Und man erhielt dann tatsächlich den Publikumspreis. Und wenn man jetzt das ganze Buch liest, war mein Eindruck, dass sich erst im Grunde genommen auf die lange Strecke sich einlöst, was möglicherweise in einem kurzen Ausschnitt auf der Lesebühne nicht ganz so deutlich geworden ist. Sehen Sie das auch so?
Im Prinzip gebe ich Ihnen recht. Also dieses Buch in einem Auszug von 25 Minuten vorzustellen, ist, glaube ich, sehr viel schwerer als bei fast jedem anderen Buch. Es hat ja selber etwas extrem Flächiges. Es hat ja keine Dramaturgie mit Höhepunkten und Zuspitzungen. Es vermeidet auch weitestgehend grausame Szenen. Also wenn man sich vorstellt, was da passiert ist, man weiß es ja aus Berichten, dann kann man sagen, ist sie noch sehr diskret damit umgegangen. Man kann das also sehr gut zeigen. Also in dem Beispiel mit Jennifer W., über das wir eben gehört haben, die kommt ja nicht nur da vor, die Niedersächsin, die nach Syrien gezogen ist, sondern der Gerichtsprozess, der ihr nachher, Jahre nachher in München gemacht wurde, wird ja ausführlichst auf 20, 30 Seiten berichtet. Und zwar macht sie das dann, also Ronja Othmann, auch so wie bei dem übrigen Buch, dass sie nicht erzählt, was die Akteure vor Gericht sagen und was das ausgelöst hat, dann bei Anwälten oder beim Publikum oder sonst wo, sondern sie sagt auch hier immer, sagte sie, sagte sie, sagte sie, sagte sie. Und zwar immer diese Frau, die Perspektive der Frau, die anwesend war in dem Raum, wo der IS-Kämpfer das Kind angebunden hatte und die sozusagen hilflos erlebt hat, wie ihr Kind draußen verdurstete. Diese Frau hatte man vor Gericht bekommen. Und die sagt die ganze Zeit was. Die sagt das aber auf einem Niveau, ich weiß nicht, wie ich das schildern soll. Sie kann die Situation gar nicht verstehen, sie kann sie gar nicht überblicken, sie kann gar nicht die Tatsache, dass ihr Kind da gerade stirbt, in irgendeiner Form reflektieren, ausdrücken, sondern sagt eigentlich immer nur ganz, ganz minimal, was jemand getan hat. Dann sagt sie, also dieser IS-Scherge hat ja die ganze Zeit eine Frau geschlagen zwischendurch. Man denkt ja immer, die wurde auch ausgeliehen, das Kind wurde auch ausgeliehen an andere IS-Kämpfer als Sexobjekt sozusagen. Das alles erfahren wir sozusagen auch nebenher. Also es ist schon untergründig extrem, extrem brutal, was passiert. Da sie das aber nicht ausdrücken kann, erleben wir eigentlich, wie dieser IS-Kämpfer nicht etwa, wie man sich das vielleicht vorstellt, ein erregter, sich erhaben fühlender Macho ist, sondern ein irgendwie kleiner, rauchender Typ von nebenan, der, wenn ihm gerade danach ist, einfach jemanden Auge ausschlägt. Und dann macht er einfach weiter, es kümmert ihn nicht weiter. Ja, also da ist gar keine Strategie hinter, da ist keine Gewalterregung dahinter, da ist, so wie sie das erzählt, eben vor Gericht, wie sie das darstellt, ist das quasi die alltäglichste Sache der Welt. Also was da geschieht, ist für uns unerhört, sodass wir uns darüber Gedanken machen, kann man es ausdrücken, kann man nicht ausdrücken, wie drückt man es aus. Aus der Rede der Zeugin vor Gericht ist es aber eine Alltagshandlung wie Eier kochen. Das macht die Sache, finde ich, extrem viel grausamer auf die lange Strecke, wenn man das liest, dass man begreift, dass das für die beteiligten Akteure, also die Protagonisten, die bösen Protagonisten, eben nicht diese grausame Handlung war, sondern noch nicht mal eine gottgegeben tolle, sondern einfach eine ordinäre Alltagshandlung.
Ich würde einwenden wollen, dass es doch Szenen gibt, die zarte Gemüter durchschütteln können. Und ich gebe zu, dass ich mich dazu zähle. Es gibt da Szenen, da muss ich das Buch erstmal zur Seite legen. Etwa wenn ein IS-Emir ein Baby köpft und wir den Satz lesen, das Fleisch des Kindes kochte er und setzte es der Mutter vor. Also da verschlägt es mir die Sprache und ich muss schon mich fragen, das muss vielleicht auch da drin stehen in diesem Buch. Aber diese Schockmomente, die haben, also die verändern einen.
Darf ich kurz da mal zu sagen, dass das ja dem genau entspricht, was ich gerade versucht habe zu sagen. Dieser Scheich tut das ja nur deshalb, weil dieses Kind genervt hat. Es war ihm zu laut und es wurde nicht leiser. Und dann hat das irgendwann genommen, in den Kochtopf getan und die Mutter, die nicht dafür gesorgt hat, dass es leise ist, vorgesetzt. Das war kein, aus seiner Sicht offensichtlich überhaupt kein Akt der demonstrativen, ich bin hier über das grausame hin regierender Mensch, sondern so zeige ich ihr mal, dass ich hier meine Ruhe haben will. Also dieses extrem runter sozusagen gedimmte der Gefühlslage des Akteurs bei gleichzeitiger maximaler Grausamkeit, das ist doch das Verstörende.
Und das Verstörende ist, dass man das nicht begreift. Sie stellt das alles dar. Aber für mich war der Effekt zu sagen, ich verstehe immer weniger die Spezies Mensch. Das ist meine Leseerfahrung dabei angesichts dieser Gräuel. Die sind nun 10 Jahre alt, 2014. Und wir wissen genau, dass es ja natürlich alles dauernd auch weiter passiert rund um den Globus. Und insofern ist das Buch wirklich ein Hammer. Also, weil man,
das ist der Punkt.
Aber Ebert, du hast ja ein Stichwort gesagt, das uns einleuchtet mit dem Hannah-Arendt-Satz. Damit kann man es für uns einigermaßen fassen.
Ich möchte noch eine andere Anspielung machen. Denken wir an das berühmte Buch von Franz Werfel über den Völkermord an den Armeniern. die 40 Tage des Musaddag, der hat das noch als eine heroische Untergangsgeschichte erzählt, wo die Armenier auf diesem Berg, wie die Juden 60 nach Christus in Masada sich versammeln und um das Letzte kämpfen. Das heißt, dieser Genozid konnte noch in Form einer Heldengeschichte erzählt werden, auch wenn es den Untergang bedeutete. Ronja Othmann sagt in einem Satz, etwas, worin eigentlich für mich das ganze Buch aufgeht. Sie sagt, hier kann es keinen fertigen Text geben, keine Entwicklung bis zur Katharsis, keine Erkenntnis, keine Figuren, keinen Plot. Wie recht sie hat. Mhm. Ja. Sie weiß genau, was sie tut. Und damit stellt sie uns aber auch vor die große Frage, wie gehen wir um mit dieser neuen Form? Ich will nicht sagen, es ist eine absolut neue Form. Ich rede jetzt ein bisschen subjektiv. Aber mit diesen Formen von Gewalt, die in meinen Augen was Nihilistisches hat, wo wir nicht mehr wissen, wo ist Anfang und Ende, wo wir nicht wissen, wo ist Berechtigung, wo ist reine Willkür, wo ist der reine Abgrund der Grausamkeit. Und ich glaube, mit diesem Problem konfrontiert sie uns. Wir scheitern an etwas, von dem wir noch gar nicht genau wissen, wie sehr wir daran scheitern. Nämlich Dinge, die heute in der Welt passieren, einzuordnen, damit zurechtzukommen. Wir stellen Kerzen auf an solchen Orten und so weiter. Ja. Und wir haben Erinnerungsrituale, wir haben psychologische Betreuung, posttraumatisch und so. Das alles haben wir, ist alles stark formalisiert. Aber im Sinne der Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen, gibt uns das alles keine Antwort.
So ist es.
Und diese Frage stellt sich.
Es ist kein Buch, das das Verstehen in irgendeiner Form noch möglich macht.
74 von Ronja Othmann, erschienen im Rowohlt Verlag. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir wechseln das Genre, kommen wir zum nächsten Buch, zu Platz 2 der SWR-Sommerbestenliste und damit zum neuen Gedichtband von Thomas Kunz, der im vergangenen Jahr unter anderem mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet wurde. Thomas Kunz ist Lyriker und Prosaautor, er ist Bibliothekar und Vielleser, der, ich würde mal sagen, formbewusste und verspielte Texte veröffentlicht. Herr Falke, vielleicht beginnen wir mal mit der Titelgestalt Wü. Wer oder was ist das?
Wü ist eine Katze. Und es gibt ja so allerlei Tiergeschichten in der Literatur, aber in dem Fall ist es auch eine sehr reizende Tiergeschichte, nämlich eine Katze, an die der Autor Briefe schreibt, die die Form von Langgedichten haben. Diese Langgedichte, die kann man sich so vorstellen, die können über mehrere Seiten gehen und enden so, wie er das selber beschreibt, werden nach unten hin immer schmaler und enden in einer Tropfenform. Wü, also eine Katze, der er viele Dinge gesteht, vorträgt, Probleme, sei es über Literatur, sei es über seine Befindlichkeiten, sei es über die Familie. Wir müssen sagen, der Lebensumkreis, der hier die Basis oder den Lebensraum dieser Gedichte markiert, ist eigentlich ein Leben auf dem Lande eines Dichters, der sich in diesen Gedichten auch an seine Familie erinnert. Es gibt nämlich 5 Teile, genau genommen 6, aber wir sagen erst mal 5. Es gibt nämlich 5 Sonettenkränze. Und damit sind wir schon bei einer Form, die sehr anspruchsvoll ist, das Sonett. Und es ist nicht die einzig formale, anspruchsvolle Form. Der Thomas Kunz, der macht nämlich Folgendes. Er arbeitet formal mit strengen Formen, um dann thematisch, motivisch in seinen Assoziationen und in seinen Gedanken umso wilder kreuz und quer uns Geschichten erzählen zu können. Geschichten erzählen natürlich im poetischen Sinne.
Ja, und wie sich das anhört, das werden wir jetzt erleben. Wir hören 2 Stücke. Wir fahren gewisserweise in den Gedichtband mit dem Auto hinein. Und nach diesen, sagen wir mal, Road Lyrics hören wir dann ein klassisches Sonett. Es liest Hanna von Peinen. Bitte sehr.
Du brauchst für diese 80 Kilometer bis zur Arbeit nur einen Eukalyptusbonbon. Einer muss reichen. Es darf nur diesen einen geben. Die erste Fahrt ging gleich voll daneben. 2 bis 3 jener Drops verloren schon auf dem Weg zur Autobahn jegliches Gespür für Nähe und Zusammenhalt. Zuerst bewegst du diesen verwaschenen Klumpen ohne Füllung noch mit der Zunge nach links und rechts, prüfst, ob er schon von allein an der Gaumendecke kleben bleibt, ohne Füllung, mit seinen 11 bis 12 Gramm, zählst die Sekunden bis zu seinem Aufsetzen auf der Zunge, von wegen. Er hält sich ohne fremde Hilfe in die Höhe. Hüte dich davor, ihn zu schnell kleiner werden zu lassen. Schauer über der Querfurter Platte. Du hast noch eine eisige Distanz vor dir. Verspiele dein Glück nicht so lässig. Du überstehst diesen Trip nur, wenn dein Bonbon bis zuletzt durchhält. Als Folie am Gaumen verharrt. Dünn, häutiges, gezacktes Kristall nach einer krankhaften Glasbläser-Anmutung. Niemand auf der Welt wird dir dabei behilflich sein, deinen Speichelfluss zu reduzieren, Gedanken verloren, Leuner links auszublenden. Eben ist die Verdunkelungserleichterung aufgehoben worden. Du wirst bei dieser hohen Geschwindigkeit weder ein Foto von Amerika machen, noch 20 Salvia-Wildtropfen in deiner linken Handfläche versammeln können, bedenke die Sickerstellen. Nimm lieber mehr Tropfen, aber wer lenkt in dieser Zeit der Tropfen und Bonbons schon freiwillig mit beiden Händen? Früher gab es viele Straßen und wenig Autos. Autos, deren Straßenverankerungen jammern und schmelzen. Heute gibt es Streusalz auf Poolplanen. Du wirst die heimische Heizungsluft mit Mandarinen vermissen, die Beschleunigungsangst beim Auffahren, Abbiegen und Träumen. Der Rachenraum wird nicht mehr mitspielen. Du bist mit dem Eukalyptusbonbon und deiner unregierbaren Spucke bis zur Ausfahrt Süd ganz auf dich gestellt. Die lasche Gewissheit, diesen allein schon durch Sabber verwundbaren, figürlichen Rest bis zuletzt im Konferenzraum deines Kopfes halten zu können, ist der Tod. Eine Bonbonfüllung wäre keine mit sich selbstzufriedene Figur, denn allein diese kleine, zerbrechliche, auf der Zungenspitze zu balancierende, räudige Ballerina wird nie in die Geschichte der Vorstädte eingehen. Ab 50 denkt man öfter an den Tod. Die Rhythmusstörung ist kein gutes Omen. Der Kreislauf zuckt, wir googeln nach Symptomen und haben noch paar Wochen ohne Not. Das Armband mit dem Bildschirm bleibt im Haus. Wir zählen unsere Schritte durch den Garten. Die Apps synchronisieren Fitnessdaten. Wie misst man richtig und was sagt das aus? Das Taille-Hüft-Verhältnis zu ermitteln gleicht einer selten schönen Todesart. Der Körperfettanteil ist nicht ideal. Der Weg ins Hospital ist zu 2/3 erforderlich. Wir tragen Vivo-Smart. Gesund zu leben macht uns radikal.
Hanna von Pein las aus dem Gedichtband Vue von Thomas Kunst, erschienen im Surkamp Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Kirsten Vogt, das lyrische Ich ist hier ständig unterwegs. Es geht von einem Ort zum nächsten, von einer sprachlichen Form zur nächsten. Und im Kern, so denke ich, dreht sich vieles um fragile und beschädigte Familienverhältnisse. Was erfahren wir darüber? Vor allem auch in der historischen Verortung, muss ich vielleicht noch ergänzen.
Ja, das ist ein Akzent, den Sie jetzt setzen. Sie spielen auf die DDR-Vergangenheit sozusagen an oder diese Geschichte. Ja, ist es, ist vorhanden, ist drin. Ich habe es ein bisschen anders, glaube ich, oder die Höhepunkte anders gesetzt für mich selber in der Lektüre. Ich muss sagen, ich habe mich immer weiter und tiefer in die Begeisterung hineingelesen, bis ich zu dem Satz kam, das ist wirklich Bewusstseinserweiterung ohne Drogen, die einem da verschafft wird, weil diese Bilder...
Das schließt sich nicht aus.
Diese Bilderstürme, dieses Losfantasieren hat mich also wirklich an die besten surrealistischen Gedichte oder an Leonora Carrington oder solche Texte erinnert. Da geht es zum Beispiel sehr viel um Tiere, um ganz fantastische Tiere. Und die machen auch ganz fantastische Sachen. Die blasen plötzlich die Polster von Traktoren auf, die riesig anschwellen. Mein absolutes Lieblingsgedicht zeigt, dass er ein großer Romantiker ist. Jemand, der das Ländliche liebt, aber der dann auch wieder eine ganz surreale, abstrakte, tolle Idee hat, nämlich, dass ein Liebender an eine verflossene Geliebte immer wieder denkt, obwohl er sich geschworen hat, es nicht zu tun. Und er schickt diesen Gedanken sozusagen ihr zu und der Gedanke kommt zurück. Offenbar wollte sie den nicht, die einst Geliebte. Und er schickt den wieder los, den Gedanken. Und dann kommt der Gedanke nicht zurück und er denkt, oh ja, jetzt hat sie den Gedanken behalten, sie hat ihn angenommen. Aber keineswegs ist das der Fall. Das Gedicht schildert, der Gedanke zischt über Göttingen, Marburg, Dover, Calais, ich weiß nicht wohin, bis auf eine halb verfallene Lehmmauer in Irland. An dieser Mauer geht eine völlig fremde Frau vorbei und nimmt einen Gedanken auf, der sie offenbar das Gefühl von Geliebtwerden empfinden lässt und ist total glücklich. So ein Gedicht, also das ist so herrlich, das hat mich so begeistert. Neben diesen anderen surrealen Beschreibungen wirklich von Tieren, dann sagt er zum Beispiel, die Ameise war Wasserballtrainerin, der Floh war Pastorin und berühmt für seine Schlangenmessen. Also solche fabulierenden Dinge gibt's, die mich ein bisschen erinnern, wie wenn man einem Kind eine gute Nachtgeschichte zusammenreimt aus dem Stegreif und fast schon selber einschläft und das Kind schläft auch schon und die Bilder rauschen so durcheinander. So schreibt er und ich finde es faszinierend. Das hat mich sehr amüsiert und bereichert.
Es ist ja wohl so, dass Thomas Kunst auf der einen Seite ja verrätselt schreiben kann. Da muss man wirklich in die Tiefe gehen und den Bildern nachspüren. Aber manchmal wird er auch handfest. Und wird sehr deutlich. Deswegen haben wir dieses Sonett auch über den Mann ab 50, sag ich mal, vorgetragen lassen, weil das ja doch sehr deutlich ist in dieser strengen Form Hubert Winkels. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie dieses Verhältnis dieser beiden auch sprachlichen Pole sich hier in dem Gedichtband gestaltet.
Ja, er sucht sozusagen Bilder für eine Welt, die wahrscheinlich gar nicht so sehr die seine ist, die er aber beobachtet und versucht irgendwie zu fassen. Und dazu gehört der Gesundheitswahnsinn, kontrolliert von der Apple Watch und verschiedenen Hinweisen in unserer Gegenwart, die erkennbar aber nicht die Welt ist, in der er zu leben wünscht, ausweislich seiner Art sehr surreal und frei zu schreiben. In seinem Buch Zandschuhe Klinken hat er eine Art Roman über eine DDR-Kommune, eine hippieartige Kommune der letzten DDR-Tage geschrieben, wie turbulent und wild in jeder Hinsicht verbindungsstark es dazugeht. Und dass diese Utopie, wenn man sich rauszieht sozusagen aus dem Machtzusammenhang, gibt es eine Art freie Bewegung der Elemente, das mit dem schönen Brief ist, wäre jetzt ist ein selten klares Gedicht sozusagen, wäre ein super Bild eigentlich dafür, wie das passiert. Ja, man sendet eine Botschaft und was mit ihr passiert und wo und wie sie weitergetragen ist, können wir gar nicht sehen. Also ich glaube, es gibt so eine Art utopisches Moment, das er aber so rückkoppelt an eine Erfahrung, die er lebensgeschichtlich gemacht hat, um nicht gleich zu sagen, es hat schon was mit der DDR zu tun, ohne dass er das jetzt aber irgendwie politisch kategorisch machen will. In dem langen ersten Gedicht, das wir gehört haben, ne, das dauert dann, naja, vielleicht 40 Zeilen, bis der Satz kommt, leicht nachzuvollziehen, früher gab es viele Straßen und wenige Autos, Autos, deren Straßenverankerungen jammern und schmelzen. Dann sieht man schon irgendwie die Passage durch die DDR vom Westen nach Berlin vor sich. Und der nächste Satz gilt dann ausschließlich dieser jetzt, Halbsatz, gilt einem heute. Heute gibt es Streusalz auf Poolplan. Dieses Streusalz auf Poolplan muss jetzt dafür herhalten, in meinem Schnellempfinden beim Durchlesen, also sagen, die gesamte postmoderne Moderne, die an der DDR verrauscht ist und unser ideales Leben heute, weiß ich nicht, in Miami am Pool liegen, zu fassen. Aber nicht einfach nur als Poolleben, sondern als Streusalz auf Poolleben. Und das reicht, dann geht's weiter. Ab da beginnt übrigens die Vergangenheitsform. Ne? Ab da redet er sozusagen auch in dem Gedicht in der Vergangenheit. Und er hat ein großes Geschick, finde ich, solche bildlichen Wendungen zu finden. Eine kurze Einheit, die sofort von mir aus eine Weltgegend, eine Generation oder eine Epoche oder eine Stimmung im Land signifiziert, ohne dass man das sofort erklärend hat, aber man hat eine Ahnung davon, wie sich das einreiht in seine Weltwahrnehmung. Das finde ich eigentlich sehr schön gemacht und die Form, die er dafür wählt, ist, dass er gegen diesen anarchischen Wildwuchs, den er ja als Idee liebt und dann auch exekutiert, eine strenge Form setzt. Er sucht ja regelrecht Begrenzungen, auch mit diesen Tankas, ne, mit diesen
japanischen
5, 7, 5 Silben oder wie auch immer die Einheit dann ist. Damit begrenzt er sich und damit es nicht sozusagen anarchisch diffus wird und versucht es zu lenken. Und man kann diese ganze Bewegung dabei gut nachvollziehen. Die freigeistigen und zugleich auch strengen Arbeit, beides gleichzeitig zu können, ist ja nicht selbstverständlich.
Vor allem, er kann was. Das ist ja das Besondere an diesem Dichter, der so ganz locker mit all den klassischen Formen agiert und einfach uns auch zeigt, ohne damit angeben zu wollen, das beherrsche ich, das Handwerk.
Ja, das tut er. Und er ist sogar locker genug, um auch mal was dahin zu schnoddern. Also es gibt ja immer den eleganten Begriff, dass manche Lyrik parlando-mäßig sein könnte, also gesprächshaft. Bei ihm würde ich sogar sagen, manchmal schreibt er Palaverpoesie. Aber diese Palaverpoesie, die ist immer sehr assoziationsreich und interessant und öffnet, sprengt sozusagen unsere Vorstellung von der normalen Rationalität, von der normalen Weise, die Welt zu sehen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und da hat er natürlich auch manchmal ganz spielerische Seiten, also das, was dir vorhin sehr gut gefallen hat, Kirsten, das ist ja tatsächlich ein Märchen, das einem Kind vorgelesen wird, könnte man meinen, nicht? Und manchmal fühlt man sich tatsächlich, als wäre man in einer Spielzeuglandschaft, in der dann tatsächlich das Banale durch Symbole gehoben wird, spielzeughafte Symbole. Das ist auch sehr verspielt, ironisch, sehr offen. Und das kann er einfach ganz gut. Da gebe ich Ihnen recht.
Wir müssen auf etwas eingehen, weil Ebert Falke das schon angedeutet hatte. Es gibt in der Tat 5 Zyklen. Die sind thematisch, muss man schon sagen, miteinander verbunden. Aber es gibt Schwerpunkte. Einige Themen haben wir genannt. Die Beziehung zum Vater, überhaupt die familiären Konstellationen, die Bezüge zur DDR, die Arbeitswelt, das Verhältnis von Stadt und Land. Aber ich möchte auf etwas hinaus. Es wird dann irgendwann auch, ich sag mal, literarisch politisch in den sogenannten Hidden Tracks. Da heißt es dann an einer Stelle, früher hatte ich noch Illusionen von Sonettengrenzen, und übt dann Thomas Kunst ja dann doch, würde ich mal sagen, massive Medien- und Literaturkritik. Da ist etwa von poetischer Folklore die Rede, und wir lesen den Satz, das Weltgefühl hat Follower gefunden. Was halten Sie von diesen Angriffen auf den lyrischen Mainstream dieser Tage? Der haut da ja einen raus, würde ich mal sagen, der Thomas Kunst.
Ich dachte natürlich, toll, hätte ich mir nicht getraut. Aber gleichzeitig würde ich natürlich sagen, er trifft da natürlich Symptome in unserer gegenwärtigen Literaturlandschaft, über die man sich aufregen kann, über die sich aber vielleicht am berechtigsten ein Dichter selber aufregen kann, denn dass ein Dichter seine handwerklichen und anderen qualitativen Vorstellungen davon hat, wie Literatur sein soll, das ist ihm unbenommen. Mhm. Nicht? Ich würde deswegen nicht sagen, dass man das auf die Goldwaage legen muss, aber ich nehme es ernst als einen seiner Einwände, nicht, gegen bestimmte vorherrschende Tendenzen, also zum Beispiel auch das Familienbild. Das zielt offenbar auf die Überlast an Familienromanen, die wir haben. Ich nenne das immer gerne in 3 Generationen in der Familienkutsche durch die deutsche Geschichte. Das begann so ungefähr im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends mit Julia Frank, was aber gut war, nicht? Aber das wurde zum Genre.
Naja, aber ich würde ja mal sagen, das ist seit den Buddenbrocks sowieso immer Genre gewesen. Genau. Aber
ja, ich wusste nicht, an was es sich genau heftet, aber dass er auch plädiert für die Verstorbenen, die er auf den Tennisplatz zu einem rauschenden Dichterfest einlädt und träumt, er könnte auch mit denen quasi wieder...
Mit Christoph Meckel.
Christoph Meckel gehört dazu,
da
genau.
Und kommt sozusagen auch der ganze lyrische Echoraum, wird da aufgeblättert.
Ja. Also die will er halt auch ins Rampenlicht ziehen, und da würde er vielleicht manches zeitgenössische preisgeben. Er kritisiert auch die Literaturkritik als zahnlos. Also wir sind so eine Jubeltruppe, die alles durchgehen lassen, habe ich so daraus gelesen. Ja, genau. Und er ist aber zu diesem Fantastischen, wollte ich sagen, ist er auch so zeitdiagnostisch manchmal ganz präzise in 2 Zeilen. Das Gedicht fängt an mit der Zeile, du warst zuletzt um 3.14 Uhr online, und das Gedicht endet mit, ich bleib am Bildschirm, bis mich jemand liebt. Das, finde ich, ist unsere Zivilisation in der Nussschale. Viele von uns bleiben am Bildschirm, bis einen jemand liebt. Da fühlte ich auch was getroffen.
Der Gedichtband Wü von Thomas Kunst, erschienen im Surkamp Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zum Spitzenreiter und zu Platz 1 und zu dem in Tansania geborenen Schriftsteller Abdul Razak Gurnah. 2017 erschien sein Roman Gravel Heart im englischsprachigen Original, nachdem Gurnah, Sie wissen das ja wahrscheinlich, 2021 den Literaturnobelpreis erhalten hat, werden seine Werke nun sukzessive ins Deutsche übertragen. Das versteinerte Herz lautet der deutsche Titel in der Übersetzung von Eva Bournet, die im Penguin Verlag erschienen ist. Kirsten Vogt, im Mittelpunkt der Geschichte die sich über viele Jahrzehnte spannt, da sind wir fast schon wieder bei einer Familiengeschichte, steht zunächst der 7-jährige Salim, der in nicht ganz leichten Verhältnissen, würde ich sagen, in den 1970er Jahren auf der Insel Sansibar aufwächst. Was macht sein Familienleben so anstrengend?
Armut, eine Diktatur, nicht mehr ganz kolonialistisch, aber doch nicht herrschaftsfrei ist dieses Tansania, dieses Sansibar. Und vor allem ein schreckliches Geheimnis, was seine Familie zerstört. Er ist 7 Jahre und knall auf Fall zieht der Vater aus. Er weiß nicht, warum. Der Vater zieht in das Hinterzimmer eines Ladens in einem anderen Stadtteil. Er verfällt zusehends, er verkommt, er scheint verwirrt, er gibt wohl seine kleine Beamtenstelle auf. Und der Sohn, der Salim, bringt ihm immer gekochtes Essen noch in diesen Raum. Es wird aber nie darüber gesprochen, warum der Vater eigentlich die Familie verlassen hat, verlassen musste, verlassen wollte. Und von da an ist er natürlich nur mit seiner Mutter noch zusammen und die plötzlich hat einen neuen Mann. Und da entsteht das, was dann häufig entstehen kann, sehr viel Wut in ihm und Unverständnis und Aggression. Und dieser neue Mann ist ein stiernackiger, der Militärherrschaft, den Machthabern sehr nahestehender Minister, der offenbar seine Mutter als Mätresse benutzt. Die wird dann auch noch schwanger und der Salim bekommt eine Schwester, die ihm ja dann auch später im Buch wieder begegnet. In 3 Teilen wird die Familiengeschichte erzählt. Und übrigens haben wir gerade gemerkt, es sind tatsächlich auch 3 Generationen, die eine Rolle spielen. Denn so weit geht die Erzählung dann in sehr interessanten, verschiedenen Arten zu erzählen voran in diesen 3 Teilen. Das ist erst der Ich-Erzähler vollkommen, dann ist es ein 2. Teil, der in London spielt und der viel mit Briefen zu tun hat. Teile eines Briefromans könnte man da sehen. Und dann am Ende wird es eine neue, eine weitere Erzählung aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der plötzlich des Vaters geben, der in diesem Hinterzimmer immer noch ja, lebt.
Wir gehen aber nochmal zurück in die Szene, die Sie auch vorhin beschrieben haben, den Alltag des Jungen auf der Insel Sansibar. Er geht ständig zu seinem Vater, den er im Grunde genommen gar nicht mehr versteht. Die Lesestelle trägt nun Vincent Dodimer vor. Bitte sehr.
Während meines 2. Jahres an der weiterführenden Schule kam meine Schwester Munira zur Welt. Inzwischen hatte ich unsere Lebenssituation halbwegs verstanden. Meine Mutter hatte mir nie etwas erzählt, genauso wenig wie Onkel Amir, und mit einer einzigen Ausnahme hatte sich auch kein Außenstehender dazu geäußert, nicht einmal im Spott. Aber ich hatte immer wieder Gesprächsfetzen aufgeschnappt und zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Ich wusste jetzt, dass mein Vater ein schändliches Geheimnis hütete, über das niemand je sprechen durfte. Ich hatte mich an das Verbot gehalten, weil ich die Scham spürte, auch ohne ihren Grund zu kennen. Ich war von Schweigen umgeben und hatte es für normal gehalten, nicht am Tabu der Vergangenheit zu rühren. Weil ich ein linkisches, weltfremdes Kind war, das sich nur für Bücher interessierte, brauchte ich entsprechend lange, um das Puzzle zusammenzusetzen. Niemand hatte mir je die Augen für das Böse geöffnet, und so betrachtete ich das Leben wie ein Idiot, der rein gar nicht sieht. Jeden Tag fuhr ich nach Mwembeladu, um meinem Vater den Korb zu bringen. Ich verschob mein Mittagessen auf später und schwang mich gleich nach der Schule aufs Rad. Statt vorne im Laden auf meinen Vater zu warten, grüßte ich Camis Frau und ging direkt zu dem kleinen Zimmer durch. Mein Vater verließ nicht oft das Haus, nur morgens, wenn er auf dem Markt aushalf und an seinem Stand saß, ohne jedoch viel zu verkaufen, und spätestens am Mittag kehrte er in sein Zimmer zurück. Samstags brachte ich ihm gewaschene Kleidung und frische Laken, und wenn er mich ließ, bezog ich sogar sein Bett. Manchmal verbot er es mir, dann musste der Lakenwechsel bis zum nächsten oder übernächsten Tag warten. Meine täglichen Besuche dauerten nie lange, denn meistens hatte ich es eilig, nach Hause zurückzufahren und selbst etwas zu essen. Den Korb stellte ich auf den kleinen Tisch, den mein Vater stets freiräumte und an dem er sonst las oder Kleidung ausbesserte. Oft saß er einfach nur mit gefalteten Händen da, starrte mit glasigen Augen aus dem Fenster. In dem Fall nahm ich den Korb mit dem benutzten Geschirr an mich und fragte ihn, ob alles in Ordnung sei oder ob er noch etwas brauche. Manchmal bekam ich eine Antwort, manchmal nicht. Gelegentlich sagte er, ich bin zufrieden, Alhamdulillah. Woraufhin ich abermals den Laden durchquerte, mich von Kamis verabschiedete, aufs Rad stieg und nach Hause fuhr. So ging das jeden Tag.
Vincent Dodemar las aus Das versteinerte Herz von Abdulrazak Gurnah, in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet, erschienen im Penguin Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. So ging das jeden Tag, heißt es in dem Roman, aber auch diese seltsame Alltagsroutine endet dann, jäh, muss man sagen, sein Onkel Amir, der in London lebt, wir haben das gerade eben schon gehört, holt seinen Neffen zum Studium, Eberhard Falke. Wie schlägt sich jetzt der Junge in diesem fremden Land durch? Das ist ja doch auch eine wichtige Passage in dem Roman.
Das ist sehr wichtig. Wenn ich vorausschicken darf, es ist eben doch ein anderer Familienroman, als wir sie so kennen, weil wir müssen ja betrachten, in welcher Spannung bewegen sich die Figuren. Hier haben wir es mit Kolonien zu tun, Postkolonien und die dem Verhältnis der jungen Leute und der überhaupt der Menschen dazu. Das heißt, ein aussichtsreicher junger Mann wird von Sansibar nach London geschickt zum Studium. Und das dieser junge Mann dazu auserwählt wird, dieses Privileg, das eigentlich durchaus normal ist, die Richtung ist immer, die Bildung in London zu holen oder in Paris, wenn es sich um das französische Kolonialreich gehandelt hätte. Dieses Privileg genießt er aufgrund einer Intrige. Aufgrund einer Intrige, die einem interessanterweise sehr autochton vorkommt, also man traut das dieser Gegend zu, dass da ein Mann seine Macht ausnutzt und sich dann sozusagen revanchiert, indem er das Kind der gequälten Mutter oder der missbrauchten Mutter zum Studium schickt. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine Konstellation, die aus einem Shakespeare-Stück stammt, nicht aus Maß für Maß. Aber das nur nebenbei, der Gurnah übertreibt das nicht. Und dieser junge Mann geht nun mit der Unterstützung seines Onkels, der auch ein ziemlich patriarchaler Herrenmensch ist, nach London und soll Betriebswirtschaft studieren. Er will aber Literatur studieren. Und als er die Prüfung in Betriebswirtschaft nicht antritt, wird er verstoßen von diesem Onkel. Und er sagt, und jetzt musst du dich gefälligst selber durchschlagen. Und das bringt natürlich ganz neue Probleme mit sich. Es ist vielleicht nicht ganz vergeblich, in diesem Zusammenhang an V.S. Naipaul zu denken, der ja das Rätsel der Ankunft als aus der Migrantensicht auch beschrieben hat, aber 20 Jahre vorher, oder sagen wir genauer 40 Jahre vorher, aber 20 Jahre vorher, nämlich 2001, hat er den Nobelpreis bekommen, Gurnah 2021. Nur macht Naipaul etwas ganz anderes. Naipaul beschäftigt sich beim Rätsel der Ankunft, da kommt dieser Inder aus Trinidad nach London und der versucht, die europäische Welt zu entziffern. Dieses Interesse ist später bei Gurnah gar nicht mehr so primär da, sondern der ist sozusagen umfangen von den Bedingungen seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse, die ihn sozusagen im Griff haben. Und Gott sei Dank findet er ein paar Leute, die ihn auch ohne Verwandtschaft unterstützen.
Er geht dann auch irgendwann wieder zurück, aber bevor er wieder Heimatboden trifft, schildert Gurnah seinen Werdegang, doch sehr, sehr präzise, würde ich sagen. Wir haben es zu tun mit einer langen Liste von gescheiterten Liebesbeziehungen, die äußerst detailreich ausgeschmückt werden. Und ich habe da mich gefragt, warum er mit dieser Akribie uns diese ganzen Geschichten nahe bringt. Robert Winkels, vielleicht klären Sie mich auf.
Wenn ich es brutal ausdrücken würde, dann würde ich sagen, er lenkt damit ab vom klappernden Mechanismus des gesamten Romans. Der Roman ist quasi eigentlich ein shakespeareisches Theaterstück, verkleidet in quasi gegenwartshistorischen Stoff. Aber er kriegt gar keine Eigendynamik, also die Geschichten, die erzählt werden. Und deswegen, glaube ich, schmückt er bestimmte familiäre Bindungen, die er eingeht in London, die er wieder verliert. Oder wenn er merkt, er ist nicht akzeptiert von der weißen Bevölkerung, aber auch von anderen nicht, von anderen Zugereisten nicht. Schmückt er sehr aus, um irgendeinen farbigen postkolonialen Roman wenigstens im Anschein geschrieben zu haben. Was er aber eigentlich nicht tut, das ist genau, was Eberhard Falke gesagt hat, stimmt im Prinzip, man muss es quasi nur umdrehen. Also diese Geschichte im Kern, diese shakespearische Maß-für-Maß-Geschichte und dann noch zwei Herren aus Verona, wird ja auch alles aufgeblättert. Ist ja nicht so, dass man es selber erfinden müsste oder finden müsste. beherrscht leider, merkt man, den gesamten Roman an jedem Punkt. Alles, was da passiert, wieder reinregiert wird bei ihm in London, ne? Über die Tante, über den Onkel, wie sie sein Leben steuern. Alles hängt mit der Geschichte zusammen, die irgendwann da unten in Sansibar passiert ist. Und das erfahren wir in einem Perspektivwechsel halt, wenn der Vater am Ende erzählt. Völlig unglaubwürdig, weil der Vater, wie er bis dahin dargestellt worden ist, quasi ein stummes Häuflein Elend in einer existenziellen Verwahrlosung sondergleichen. Dass er noch lebt, ist das eigentliche Wunder. Und auf einmal ist er ein Erzähler von Gnaden, der wirklich den dramatischen Stoff sozusagen uns richtig mitteilt. Und der besteht halt in einer, finde ich, sehr, sehr schematischen Intrige sozusagen, die man in jedem Milieu durchspielen könnte, die für ein Theaterstück vielleicht reichen würde, aber es wäre auch schon ein historisches Theaterstück, aber auf keinen Fall einen Roman tragen kann.
Ich kann ein bisschen zustimmen, aber es gibt schon Begründungen dafür, zum Beispiel, warum der Vater jetzt anfängt zu reden. Die Mutter ist gestorben. Die Mutter ist gestorben und nun kann er ohne sie quasi bei lebendigem Leib zu verraten oder zu denunzieren. Nun kann er sprechen, nun kann er dem Sohn endlich die Wahrheit sagen. Und es ist eigentlich aus der Perspektive dieses Sohnes ist es eine Enthüllungsgeschichte. Und das Buch dreht sich nicht nur um dieses Abgewiesenwerden, was eben breit erzählt wird in London, diesen Rassismus, den kriegen wir daran dargestellt, dass seine Liebe, die er wirklich nun, also es gibt Affären, aber da gibt es eine Frau, die liebt er und die wird ihm also genommen, weil die Mutter dieser halbindischen Frau eben sagt, wenn du den muslimischen übrigens Menschen aus Afrika, also ehelichen willst oder was, bringe ich mich um. Also brutal bekommt er diese Liebe durchkreuzt und er wird ständig gedemütigt und eigentlich wird auf dieser langen Strecke, fand ich, schon getragen, das ist richtig, wird aber gezeigt, wie jemand den Sinn verliert, die Lust verliert. Man denkt dauernd nur, mach mal, fang mal an, studiere oder schreibe eben dein Buch. Nicht? Er will Literatur machen auch. Und dann ist für mich sehr schön in diesem Londoner Teil, dass er selber sich nicht zur Wahrheit bekennen kann. Es geht darum, dass sie sich alle wechselseitig anlügen, verschweigen, intrigieren, ihre eigentlichen Motive nicht preisgeben und in den Briefen an die Mutter, die er nie wieder sieht. Er geht und dann geht er nie wieder zurück, bis sie stirbt. Sie verrät ihm nicht, dass sie sterben wird. Und er beschönigt seine Situation immer. Oder
liebe Kirsten Vogt, das stimmt ja alles, was Sie sagen. Aber Sie gehen auf das Argument, wie ich finde, von Hubert Winkels nicht ein. Er sagt, all das stimmt, aber es ist durchsichtig. Und die Frage ist...
Das stimmt, es ist relativ früh durchsichtig.
Man merkt, das ist das, was da so klappert. Das ist auch mein Eindruck.
Das stimmt schon, das stimmt.
Wie sehen
das,
Sie das?
Kann ich Ihnen nicht widersprechen.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass es der beste Roman der Welt ist. Aber ich würde doch sagen, es ist ein Roman, aus dem wir ein paar interessante Dinge entnehmen können, die wir vielleicht auch schon aus anderen Romanen entnommen haben. Aber zwei Dinge. Er zeigt uns doch in Bezug auf ein manchmal sehr einseitig illusionäres Afrika-Bild zeigt er uns die Härten des Postkolonialismus. Das heißt, was passierte eigentlich, nachdem das Land unabhängig geworden ist? Tansania wurde gegründet unter Einbegreifen von Sansibar. Dieser neue Staat, 64, unabhängig wurde es 61. Und es wurde ein sozialistisches Einparteiensystem, natürlich mit Rückbindung an den Ostblock, an die Sowjetunion und so weiter.
Sag doch nicht und so weiter, sondern die DDR spielt eine entscheidende Rolle. Sowjetunion
und,
sowieso als Modell,
aber
die Infrastruktur wird von den DDR-Bonzen installiert. Das ist ja eine ganz interessante,
Variante. Das ergänzt sich natürlich. Aber gleichzeitig wird damit natürlich auch die herkömmliche afrikanische Patriarchenherrschaft in ein neues Korsett gesteckt, die sie sehr kräftigt. Das finde ich ganz interessant, diesen Aspekt. Und die Laufbahn in London, seine Liebesgeschichten, da würde ich sagen, da ist doch auch ein Stück Tragik dabei, eines einsamen jungen Studenten, der eigentlich in seiner Migranten-Community, aber unter ganz unterschiedlichen Ethnien, seine Freundinnen sucht und aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen, aufgrund von fehlenden Beziehungen zu den Verwandten, kommt da nirgendwo etwas zustande, bis hin zu dem indischen Rassismus gegenüber Afrikanern. Und das ist schon auch ein Aspekt,
den ich ganz interessant finde. Er will es ja nicht. Er sagt, er begreift doch intuitiv immer, dass das alles ein aufgedonnertes Sich-Wichtig-Tun ist, dass es ein Strippenziehen ist, ein Beziehungszauber, den seine Verwandten da mitmachen. Er begreift auch, er könnte da einsteigen, wenn er wollte, glaube ich, aber er tut es nicht, weil er nämlich ein edlerer Mensch ist und diese Dinge schon immer abwehrt und das eben nicht tut. Was er ja hätte machen können.
Also das halte ich jetzt für eine Psychologisierung, die kann man natürlich anwenden, aber ich denke, es ist auch ein Dilemma, was da beschrieben wird.
Ja, das ist ein Dilemma.
Das für so eine Existenz.
Wie es geschrieben ist. Die ganze Zeit studiert er Literatur, Literaturwissenschaft, Geisteswissenschaften. Die ganze Zeit ist davon zu reden, warum er in seinen ökonomischen, betriebswirtschaftlichen und sonst wie Wegen, die er gehen muss, angeblich, ja, nicht weiterkommt. Ich habe mich immer gefragt, wann erzählt er denn jetzt mal über diese Wonnen der Literatur und der schönen Künste, die er ja zu seinem Lebensmilieu gewählt hat. Das ist ja das, was er faktisch in den Jahren tut. Nichts erfahren wir davon, nichts.
Stattdessen lesen wir Briefe, die sozusagen von der Sprachlichkeit eher einfach strukturiert sind. Und dabei sind wir natürlich bei einem Punkt, den wir noch mindestens abschließend klären müssen. Wir haben gehört, dass es unterschiedliche, sagen wir mal, Formen gibt. Zu einem Briefroman wächst sich das Ganze ganz bestimmt nicht aus. Dafür sind jetzt diese Briefe auch nicht wirklich tiefgründig genug. Aber was mich durchaus erstaunt hat, war, wie, sagen wir mal, die Sätze gebaut sind, wie der erzählt. Das liest man so leicht weg, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dafür gibt es auch nichts Widerständiges. Also es ist eine seltsam blasse Sprache. Wie ist Ihnen das
ergangen? Darf ich die Frage um ein Stück weiter drehen? Ich habe ja jetzt so ziemlich alles gelesen, was in größeren Zeitungen darüber, über ihn, über dieses Buch geschrieben wurde. Und mir ist ein Wort aufgefallen, ein Attribut, das immer fiel, dauernd, ich habe es nachgelesen, schlackenlos. Man wollte etwas über seinen Stil sagen und alle kamen auf den Begriff schlackenlos, worauf ich mich länger gefragt habe, was ist schlackenlos generell und was ist schlackenlos in diesem besonderen Fall? Es ist Ihre Frage nur etwas zugespitzt auf einen Ausdruck, das Schlackenlose.
Der junge Mann, von dem hier erzählt wird, der ist ein Opfer, nicht? Ja. Der erduldet etwas, aber es fehlt ihm natürlich auch die Handlungsspannung. Und daher fehlt dann auch das, wo man sagen würde, da wird gekämpft, da wird eine Sicht vertreten, da wird irgendwie versucht, ein Recht durchzusetzen oder zu bewahren. Und das fehlt und ich glaube, das macht diese, wie wollen wir es nennen, schlackenlosen Stil aus oder diesen etwas spannungslosen Stil.
Ja. Aber schlackenlos meint doch, dass sozusagen in der Schlacke ist doch im Grunde fossile Energie, sozusagen, die verbrannt ist und was übrig bleibt, ist Schlacke. Das ist aber keine Schlacke, sondern das ist also mit anderen Worten pure Energie, was wir haben. Was aber wahrscheinlich gemeint ist, ist, dass er völlig klare, unverschnörkelte Sätze sagt, keine unverständliche Metaphorik, keine grammatische Überdrehung, sondern quasi ein Roman in einfacher Sprache, wenn ich das etwas karikierend sagen darf.
Das ist das Gegenteil von Thomas Kuhn. Kunst.
Ja, und
das fand
ich schlackenlos eher ein echt seltsamer Begriff, den man dafür gewählt hat.
Ja, und gleichwohl, erster, letzter Satz könnte man mit dem Buch genau machen, wie ich vorhin mit dem Gedicht. Der erste Satz heißt, mein Vater wollte mich nicht. Das ist der erste Satz. Würden Sie den letzten Satz bitte nochmal vorlesen?
Dann wiederum musste ich mich natürlich fragen, von welchem Nutzen mein Vater gewesen war, egal wo. Manche Menschen erfüllen im Leben einen Zweck und sei es nur, eine Menge zu vergrößern und Ja zu rufen und andere eben nicht.
So, und ich meine, zwischen diesem ist er aufgespannt und den Weg verfolgt man. Er fühlt sich ungewollt und es ist er de facto. Im Übrigen ist das über 3 Generationen hinweg schon bei diesen Männern der Fall gewesen. Aber führt jetzt zu weit, muss man das Buch lesen. Aber dieser letzte Satz, da führt es eben hin. Sich nicht gewollt fühlen, nirgends, von niemandem. Die Mutter hat ihn ja auch verraten, nie die Wahrheit gesagt. Das führt dazu, am Ende ist er nutzlos. Natürlich, eben sehr einfach. Aber
man
auch
muss
sehr,
es deutlicher
sehr
sagen, am Ende ist er ein Opportunist, der Ja ruft. Das ist eine starke These.
Könnte auch sein.
Ich weiß nicht, ob ich die unterstützen würde.
Aber
wir haben ein bisschen Konsens. Aber wie kommt es, dass so viele Kollegen diesen Roman nicht emphatisch loben, aber alle sehr, sehr freundlich besprechen mit Samthandschuhen. Keiner sagt ein kritisches Wort. Ich war sehr überrascht, weil das eigentlich so nicht üblich ist.
Also haben wir heute doch Thomas Kunst widerlegt, dass die Literaturkritik eben doch nicht alles durchwinkt und selbst wenn es auf Platz 1 der SWR-Bestenliste steht.
Und den Nobelpreis hat er gekriegt und es ist postkolonial und es ist super korrekt. Also es ist alles, was man braucht, um stark zu machen.
Und trotzdem sind wir hier alle gar nicht so begeistert. Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Das versteinerte Herz von Abdulrazak Gurnah in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet, erschienen im Penguin Verlag, Platz 1 der SWR Bestenliste im Juli und August. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de, und es gibt im gut sortierten Buchhandel die beliebten Bestenlisten-Flyer, die hier heute Abend in der Kakadu-Bar auch ausgelegt worden sind. Aus der Jury der SWR Bestenliste waren heute Abend zu Gast Kirsten Vogt, Eberhard Falke und Hubert Winkels. Aus den besprochenen Büchern haben Hanna von Pein und Vincent Dodema vom Mainzer Staatstheater gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.